Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Geschichte des Islams. Das ist der zweite Teil von Erklär mir den Islam, der Islam-Serie in diesem Podcast. Letzte Woche hat eine Muslime erzählt, woran Musliminnen glauben. Heute setzen wir uns eine wissenschaftliche Brille auf. Wir wollen lernen, was man historisch über den Islam weiß. Dabei hilft uns Rüdiger Lolker. Hallo.
Hallo.
Rüdiger, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, ich bin Professor für Islamwissenschaften an der Universität Wien seit 2003. Mein Schwerpunkt ist eben unter anderem Geschichte des Islams.
Spitze. Noch kurz für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Serie. Ihr müsst die letzte Folge nicht gehört haben, damit ihr die heute versteht. Wenn ihr aber die Zeit habt, dann empfehle ich euch sehr, sie anzuhören, weil es erstens richtig interessant war und man eine Basis bekommt. Nächsten Dienstag kommt dann wieder eine andere Folge, die nichts mit dem Islam zu tun hat. Die restlichen Teile der Serie erscheinen dann immer am Donnerstag, damit auch jenen, die sich nicht so sehr für Religionen interessieren, nicht langweilig wird. Das heißt, dann kommen immer zwei Folgen pro Woche. Ich kann euch aber nur empfehlen, euch mit Religionen zu beschäftigen. Und ich glaube, der Rüdiger ist da einer Meinung mit mir. Ich bin selbst auch nicht religiös, finde es aber historisch, philosophisch und vor allem auch politisch sehr interessant. Dazu kommt, dass wir in Österreich, in Deutschland und der Schweiz seit Jahren über kaum ein Thema so hitzig diskutieren wie den Islam, bis heute aber das Wissen oft sehr begrenzt ist, wenn es darum geht, worum es im Islam unter dem Strich eigentlich wirklich geht. Darum machen wir jetzt diese Serie und darum bist du da, Rüdiger. Fangen wir ganz von vorne an. Wie ist der Islam denn entstanden?
Ja, vielleicht sollten wir erst einmal über die Situation reden. Das heißt, wir sind jetzt im 7. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Das ist eine Zeit, wo es mehrere große Reiche gab. Einerseits ein großes christliches Reich, das sogenannte byzantinische. Das heißt heute, wo die Hauptstadt ist das, was heute Istanbul ist. Ja. Dann das sassanidische Reich, das ist praktisch das persische Reich gewesen, auch so grob. Die heutige Region Iran, Irak hat dazugehört. Und dann haben wir noch weiter im Süden der arabischen Halbinsel zu der Zeit, als der Islam entstanden ist, ein jüdisches Reich gehabt. Also wir haben im Norden Christen, wir haben im Osten iranische Religionen gehabt, wir haben auch eine jüdische einen Einfluss gab, das, und das zeigt uns eigentlich, wie vielfältig die damalige Situation war. Das heißt, wir haben Einflüsse, die auf der arabischen Halbinsel zu wirksam geworden sind. Und einer der Orte auf der arabischen Halbinsel war eben Mekka, so eine Art Handelszentrum in gewissem kleinerem Maße, und da haben sich all diese Sachen überschnitten. Und wir haben eben zur selben Zeit, um es noch komplizierter zu machen, da so eine Entwicklung. Es sind eben die neuen monotheistischen, also an einen Gott glaubenden Religionen entstanden oder haben sich weiterentwickelt, wie die christliche, wie eben die jüdische Religion. Und diese Strömung hat dann auch auf der arabischen Halbinsel gewirkt und hat schließlich zu der Vorstellung geführt, überspitzt formuliert, ja, das können wir auch. Also wir haben das eigentlich selber bei uns auch. Und da ist dann Anfang des 7. Jahrhunderts Mohammed als beeinflusst worden und hat gemerkt, also unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr so ganz richtig, ist in der Krise. Es ist eine schwierige Lage, wir brauchen einen Ausweg daraus. Und ja, Mohammed hat dann selber diese fremden Religionen und Kulturen kennengelernt als Reisender, als Händler und hat das auch in Mekka kennengelernt. Es gab also Leute aus den verschiedensten Regionen in Mekka. und hat dann überlegt, ja, wir haben doch einen, ich spitze mal zu, einen obersten Gott, der nicht genau definiert ist, der Gott, Allah, eben genannt. Und dann haben wir so einen riesigen Haufen kleinerer Göttinnen und Götter. Es wäre doch eigentlich gescheitert zu sagen, ja, wir verehren einen Gott, genau wie die Christen, genau wie die Juden. In gewissem Maße könnte man das auch für das Iranische Reich sagen. Und den haben wir in unserer eigenen Tradition. Ja. Und das ist eine lange Tradition, die bis 300 Jahre vorher zurückgeht. Für Allah, wissen wir, wurde bereits ein paar hundert Jahre vorher in einer Inschriften, in Felsen und so weiter verzeichnet. Und das war der Ansatzpunkt, zu überlegen, eben, ja, was sollen wir machen? Und da hat Mohammed die Predigt angefangen, ja, zuerst einmal müssen wir bei uns selber anfangen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil vor dem Islam, vor dem Christentum, vor dem Judentum gab es auf der arabischen Halbinsel die Vorstellung, wenn die Menschen sterben, dann sind sie tot. Es gibt kein Leben nach dem Tode, also ist auch ziemlich egal, was ich mache, weil es ist eh alles vorbei, wenn ich tot bin. Und was Mohammed dagegen gesetzt hat, ist die Vorstellung, na, es gibt noch was anderes. Es gibt dann ein Leben nach dem Tode. Und was wichtig ist, das muss man sich verdienen. Das heißt, ich muss selber mein Leben verändern, um das Leben nach dem Tode zu erreichen. Mhm. Und das war eine ziemlich revolutionäre Idee. Hat ihm nicht viele Freunde eingetragen, hat ihm sehr viele Angriffe in Mekka eingetragen von mehr oder weniger Verwandten. Die Leute waren eh alle miteinander verwandt. Er gehörte selber zu einem Familienverband in Mekka, den Quraysh, und ja, das brachte ihn in eine schwierige Situation, die ihn schließlich dazu gebracht hat, ja, seinen ersten Anhängern zu sagen, okay, ich kann euch das nicht zumuten. Mhm. Es gibt aber beispielsweise ein bisschen übers Meer in Afrika, am Horn von Afrika, so ein Reich wie Äthiopien, das ist christlich, die glauben also auch an einen Gott. Also ist eine Gruppe ausgewandert, seiner Gläubigen ausgewandert dorthin. Nun ist nach dieser ersten Auswanderung sind auch Leute aus Medina, aus einer Stadt in der relativen Nähe von Mekka, zu ihm.
Beide in Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien. Also damals eben noch alles nicht voneinander getrennt, sind also Leute aus dieser Stadt Medina zu ihm gekommen und haben gesagt, okay, wir suchen jemanden, der uns hilft, unsere eigene innere Krise zu bewältigen. Es hat da Auseinandersetzungen in Medina gegeben, auch gewaltsame. Und normalerweise zu der Zeit war das so, man sucht sich jemanden, der nicht direkt beteiligt ist an den Auseinandersetzungen als Schiedsrichter. Mhm. Und so als solcher wurde eben Hamad ausgewählt, weil er hatte ja irgendwie doch interessante religiöse Vorstellungen und deswegen laden wir ihn ein. Und diese Einladung hat Mohammed angenommen und mit einer größeren Menge seiner Gefolgsleute ist er nach Medina gezogen. Und das ist der Moment, Punkt 1, wo die islamische Zeitrechnung anfängt, mit der Auswanderung nach Medina. Punkt 2, das ist der Ort, wo die islamische Gemeinschaft eigentlich gegründet wurde. Mhm. Vorher war das eine Gruppe von Leuten, die einem Prediger zugehört haben, der interessante Sachen gesagt haben, die uns bewegt haben. Jetzt aber gründete sich eine Gemeinschaft mit Regeln und allem, was man braucht.
Mhm. Das klingt jetzt so politisch strategisch. Die Überlieferung sagt ja, Mohammed hat sich in einer Höhle zurückgezogen, ihm ist ein Engel erschienen, der Erzengel Gabriel, und da hat ihm viele Jahre die Botschaften Gottes mitgeteilt. Wenn du das sagst, dann klingt das so, Mohammed hat geglaubt, jetzt ist eine Antwort auf unsere philosophischen, gesellschaftlichen, politischen Probleme schaffen wir eine islamische Gemeinschaft, die uns irgendwie Ordnung bringt. Wie?
Seine Predigt ist tatsächlich eben eine persönliche Erfahrung gewesen. Als Historiker kann ich jetzt nichts dazu sagen, ob ihm ein Engel erschienen ist. Das sagt die Tradition und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, weil das ist eine gängige Erfahrung, die wir in vielen religiösen Traditionen haben. Aber, und da ist vielleicht eine kleine Differenz aber ein Unterschied da gegenüber der Tradition. Wir müssen halt fragen, wann und warum, besser gesagt, warum hat diese neue Predigt von Mohammed Anklang gefunden? Und da komme ich zur Krise. Das hat diese Krise in Mekka gegeben aus verschiedenen Gründen, die, glaube ich, ein bisschen zu weit führen würden. Und es hat junge Leute besonders gegeben, die, es hat sich nicht sehr viel verändert in dieser daran, die eben an was Neuem interessiert waren und an etwas interessiert waren, was ihnen die Lage erklärt. Und wenn mir jemand sagt, okay, wenn wir uns nicht vernünftig verhalten, dann verfällt die Welt. Da kommt noch ein Element hinzu, dass Mohammed im Gefolge des Korans gesagt hat, es steht ein jüngstes Gericht bevor. Und zwar ziemlich bald, wir müssen was tun. Und was machen wir? Wir verändern unser Leben. Wir verändern unser eigenes Leben eben mit dieser Zielrichtung einerseits ins Paradies zu kommen oder bis da und uns auch darauf vorzubereiten, wenn der jüngste Tag, der Tag der Auferstehung kommt, dann können wir vor Gott treten und wir haben das Richtige getan und nicht das, was die ältere Generation macht, die wird in die Hölle wandern. Mhm. Also das war so, ich will es nicht herunterspielen. Es ist eine ganz große persönliche Krise einerseits gewesen, aber auch eine soziale Krise. Die hat ein bisschen was da sind wir wieder bei der Politik, mit der damaligen geopolitischen Lage zu tun.
Es geht wahrscheinlich dann jetzt wirklich zu weit.
Ja.
Du hast gesagt, Mohammed ist mit seinen Anhängern von Mekka nach Medina und dann beginnt die islamische Zeitrechnung. Welches Jahr schreiben wir jetzt in der islamischen Welt?
622.
Genau, und das heißt auf heute gerechnet, ist das?
Sind wir jetzt schon mitten im 15. Jahrhundert drinnen? Also, außer soll ich jetzt genau.
Weißt du es auswendig, was für ein Jahr jetzt ist?
Also, ich würde sagen, besser, es ist 15. Jahrhundert, weil das spielt dann später eine Rolle, uns einfacher zu machen.
Okay. Wir haben in diesem Podcast schon über Jesus geredet, wer es nicht kennt, Folge 2. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel gelernt, dass Historiker gar nicht genau wissen, wann Jesus eigentlich geboren ist. Wie viel wissen Historiker eigentlich wirklich über Mohammed?
Also, wir haben eine Tradition, die besagt, dass er 570 christlicher Zeitrechnung geboren sei. Da kommt dann wieder diese äthiopische Geschichte hinein, weil es wird gesagt, da hätte ein äthiopischer Herrscher versucht, in die arabische Halbinsel einzudringen, was dann gescheitert ist durch die Intervention Gottes. Und das war halt so ein Datum, was in der Überlieferung bekannt war. Und es wird halt gesagt, Mohammed ist in dem Jahr geboren worden. Das kann gut. Wir haben für niemanden in dieser Zeit eine Geburtsurkunde, schlicht und ergreifend. Wir wissen aber eben genug, dass der Prophet Mohammed in dem Fall dann bis 632 gelebt hat. Davon können wir ausgehen. Wir haben auch, und das wird häufig ignoriert, Felsinschriften beispielsweise, in denen von Mohammed die Rede ist, von Omar, seinem zweiten Nachfolger, die Rede ist und andere Dinge mehr. Und Inschriften, in denen von der islamischen Zeitrechnung die Rede ist. Mhm. Das heißt, das Gerede, du möchtest mal die Meinung nennen, die manchmal verbreitet wird, eigentlich hat es den Koran nicht gegeben, eigentlich hat es den Propheten nicht gegeben, das heißt eine Erfindung des 9. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung zum Beispiel. ist ein bisschen schwierig zu halten, wenn ich vor einem Stein stehe, in dem was eingeritzt ist.
Okay. Ja. Okay, man weiß das also relativ sicher, also, historisch. Ja. Jetzt sind wir im Jahr 2018, christlicher Zeitrechnung, ja. Es sind 1400 Jahre vergangen. Damals ist Mohammed mit ein paar Anhängern nach Medina gezogen, hat die islamische Gemeinschaft gegründet. Heute gibt es weit mehr als 1 Milliarde Musliminnen und Muslime. Kannst du uns erklären, wie das von so einer kleinen Gruppe zu einer Weltreligion geworden ist?
Ja, also begründen kann ich es nicht.
Erklären.
Es ist der Prophet, der zur rechten Zeit aufgetreten ist. Deswegen komme ich zur Krise zurück. Es hat zur Zeit des Mohammeds begonnen, dass arabische Stämme ihm die Treue geschworen haben. Danach, wir wissen, dass zur selben Zeit arabische Stämme aus der arabischen Halbinsel nach Syrien gezogen sind. Auch bereits in Ägypten gab es Angehörige dieser Stämme. Das heißt, es ist eine allgemeine Wanderbewegung, könnte man sagen, schon im Anfang gewesen. Und da kam gewissermaßen der Islam zum rechten Moment, im rechten Moment ins Spiel. Mhm. Das heißt, es gab eine eigene Religion. Es gab andererseits ganz banal, ich bin halt kann es nicht anders als Historiker, es gab die Unterstützung durch entsprechende Stämme, die auch durchaus kampfbereiter waren als die anderen Armeen und sich durchsetzen konnten. Und dann hatten wir zu Beginn des 8. Jahrhunderts, innerhalb von knapp 200 Jahren, hat sich der Islam, sagt man im Allgemeinen, ausgebreitet. Von einerseits, was heute Pakistan ist, Nordindien, bis hin eben nach Gibraltar hin, also ganz im Westen des afrikanischen Kontinents. Das klingt so schön. Der Islam breitete sich aus. Wir müssen uns aber vorstellen, das war eine kleine Schicht. Die Eroberer, das waren Soldaten. Ein paar haben über religiöse Dinge nachgedacht und sich unterhalten. Das war so eine kleine, sagen wir, Garnison, immer in den jeweiligen wichtigen Städten vorhanden. Mhm. Und daraus entwickelt hat sich diese große religiöse Gemeinschaft. Die Muslime haben begonnen, sich mit der einfachen Frage auseinanderzusetzen. Wir sind halt jetzt in Damaskus, da gibt's meistens Christen und wir haben eine neue Religion. Was machen wir? Weil irgendwie so auf alle Fragen haben wir dann nicht so direkt eine Antwort, die die Christen an uns stellen. Darüber müssen wir nachdenken. Und so hat es dann ein Prozess hat begonnen, in dem die eroberten Regionen islamisiert worden sind. Allerdings bis vor, sagen wir, 600 Jahren waren die meisten heutzutage islamischen Länder gar nicht voll 100% islamisch. Mhm. Es gab viele Minderheiten verschiedener Religionen dabei. Aber es ist ein Prozess, der begonnen hat, der über viele Jahrhunderte stattgefunden hat, der sich eben nicht nur über Gewalt durchgesetzt hat, sondern beispielsweise für Südostasien wissen wir, dass der Islam hauptsächlich durch Händler tiefgläubige Menschen verbreitet worden ist. Wir wissen dasselbe für China, denkt keiner dran, beispielsweise dort sich der Islam auf Persisch verbreitet hat, weil da waren der Iran und damit die persische Sprache das nächste, auch durch Kaufleute, durch auch ganz tiefgläubige spirituelle Menschen hat es sich verbreitet. Deshalb zum Beispiel, der Islam war auch sehr, können wir ein Beispiel dafür nehmen, dass der Islam sehr anpassungsfähig war. Wir haben vor 300 Jahren in China ist der Prophet Mohammed als eine Art, also chinesischer Weiser aufgefasst worden, auch beschrieben worden. Also überhaupt nichts, irgendjemand aus Mekka, sondern eben ein weiser Mensch, so wie wir ihn in China haben. Und es ist halt jemand Neues. Also wir müssen uns vorstellen, was wir heute schwer begreifen, wo wir überall einen Pass brauchen, eventuell Visa und anderes. Die Menschen sind wahnsinnig viel gereist. Und dadurch haben sich auch Religionen verbreitet. Es gibt auch andere Beispiele, aber doch.
Aber Kriege haben auch eine Rolle
Kriege gespielt. Kriege haben oder? Durchaus dann eine Rolle gespielt, denn pazifistische Religionen hat es eigentlich nie gegeben. Wir sind in der Gegenwart leider, spricht nicht sehr für die Menschen. Mhm. Aber es hat immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Das hat begonnen bereits in der Auseinandersetzung mit dem Sassanidenreich beispielsweise, das ich erwähnt habe, das iranische, persische Reich. Da hat es dann kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, die halt zum Nachteil der Alteingesessenen ausgegangen sind. Dasselbe gilt für das byzantinische Reich, also das christliche Reich, das auch eine Niederlage erlitten hat, aber dann so in Anatolien sich stabilisieren konnte, noch über viele Jahrhunderte. Aber es hat immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, alles andere ja, verwunderlich. Mhm.
Noch ist es, war das noch in der Zeit Mohammeds der Fall?
Also das hat die Auseinandersetzung mit Byzanz und auch mit dem Iran haben bereits begonnen zu seiner Lebzeiten, aber erst danach haben sie an Fahrt aufgenommen. Mhm. Das heißt, da wurden die Schlachten größer, entscheidender. Das ist eben noch einmal, ich fürchte, wiederholen, mir ist eine Umbruchsphase, eine Krisenphase in der ganzen Gegend gewesen. Mhm. Und da hat sich halt diese ja, arabische Kampfweise als überlegen erwiesen.
Mhm. Und welche Rolle hat Mohammed dabei gespielt? Hat er das begrüßt, weiß man das? Oder hat er mitgewirkt?
Er hat ganz zu Beginn in der Auseinandersetzung, er war jetzt in Medina, es gab dann eine Auseinandersetzung mit den Mekkanern, die Tätigkeit Mohammeds als Störung empfanden. Und ganz praktisch gesehen, Mekka hat, ich hatte das erwähnt, vom Handel gelebt, auch von Pilgerströmen, die nach Mekka, also Pilgergruppen, sagen wir mal lieber, Pilgergruppen, die nach Mekka gewandert sind. Und die Medinenser und damit auch die Muslime, die Anhänger von Mohammed und auch Mohammed selber, haben also Überfälle organisiert. Das sind so, was man heutzutage im Deutschen immer noch als Razzia kennt. Das kommt aus dem Arabischen, das Wort. Das sind Überfälle gewesen und das hat den normalen Ablauf für die Mekkaner gestört und sie haben halt begonnen, diese Störenfriede anzugreifen. Und da haben dann die Medinenser und sprich dann Muslime gegen die Mekkaner gekämpft und umgekehrt. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, wer Schuld hat oder wer nicht. Das ist aber völlig uninteressant eigentlich. Es hat auch in Medina Auseinandersetzungen gegeben. Das ist die berühmte Geschichte mit den jüdischen Stämmen, die dann teilweise getötet wurden. Auch das ist etwas, was letztendlich ja leider Gottes normal war. Mhm. Minderheiten, nicht dazugehörige sind in der ganzen Region und darüber hinaus immer wieder verfolgt und getötet worden. Also es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber wir haben eben zugleich in der islamischen Überlieferung andere Stränge, die sagen, es gibt einerseits so einen Strang, der sagt, okay, Krieg kann sein, muss manchmal sein. Mhm. Andere sagen, na, also erstmal alles andere und ganz am Ende vielleicht Krieg. Mhm. Das ist, können wir beides in die Frühzeit nachverfolgen und da gibt es eine berühmte Aussage des Propheten, wo es darum um das Wort Dschihad geht, das ja heute auch wenig verstanden wird. Aber der Prophet hat gesagt, ja, was ihr macht, Kriegszüge, das ist der sogenannte kleine Dschihad. Eigentlich der große Dschihad, das heißt, jetzt passt die Metapher nicht so ganz, aber der Kampf gegen den inneren Schweinehund ist sehr viel wichtiger. Das ist der große Dschihad. Also das hat er natürlich nicht so gesagt, aber die Auseinandersetzung mit dir selbst ist sehr viel wichtiger als dieser militärische Kampf. Denn letztendlich, komme ich wieder zurück, geht es ja darum, wie stehst du nach dem Tode und am Tag der Auferstehung da? Und da musst du nicht irgendwie sozusagen 350 Kerben in deinem Schwert haben, sondern es zählt, wie du in dir drin ausschaust.
Kannst du uns am Ende noch kurz erklären, es gibt ja verschiedene Strömungen. Die meisten sind, glaube ich, Sunniten, Schiiten, dann gibt es noch Sufis, Aleviten und so weiter. Kannst du mal ein bisschen erklären, was für verschiedene Strömungen es gibt und wie sich die unterscheiden?
Gut, die Sunniten, das ist rein mengenmäßig ist die größte Zahl der Muslime. Der Musliminnen sind sunnitisch. Welche Zahlen das sind, sagen wir mal, wenn wir bei 80%+ sagen, sind wir auf der sicheren Seite. Die größere erste Minderheit sind die Schiiten. Die führen sich zurück auf die Anfangszeit des Islam. Und zwar sind sie vom Namen her die Anhänger des Schwiegersohns des Propheten gewesen, Ali. Das kann ich jetzt nur anschließen. Und das Vorherige hat auch schon im ersten Jahrhundert viele Auseinandersetzungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gegeben. Nur das wäre eine stundenlange Geschichte. aber in einer dieser Auseinandersetzungen spielt das eine Rolle. Wer soll denn jetzt nach dem Tod des Propheten die islamische Gemeinschaft führen? Da hat es mehrere Anläufe gegeben und der vierte Nachfolger des Propheten war halt sein Schwiegersohn. Es wurde halt gesagt, er ist mit der Tochter des Propheten verheiratet und damit quasi Mitglied der Familie und war ein engagierter Kämpfer für die islamische Gemeinschaft. Wählen wir ihn. Damals gab es so etwas wie eine Wahl, nicht im heutigen Sinne, aber gab es eine Wahl und wählen wir ihn halt zum Nachfolger, zum Anführer der islamischen Gemeinschaft. Und dagegen gab es Positionen, die dann ihn bekämpft haben. Er ist dann auch getötet worden. Und da hat halt sich eine Partei Alis gebildet und das heißt auf Arabisch Schia. Und daraus kommt schiitisch heraus. Und das ist halt die Gemeinschaft, die sagt, die Anführerschaft der islamischen Gemeinschaft muss in der Familie des Propheten sein. Irgendein Nachkomme des Propheten muss der Führer der islamischen Gemeinschaft sein. Da gibt es wieder diverse Auseinandersetzungen, aber das ist das Grundsätzliche, dass eben es muss so jemanden geben, der mit dem Propheten verwandt ist, um die islamische Gemeinschaft zu führen. Eine Richtung sagt, und das ist die größte schiitische, die sagt, es gibt nach dem 12. oder sagen wir nach dem 11. Anführer der islamischen Gemeinschaft im schiitischen Sinne, nach dem 11. Anführer der islamischen Gemeinschaft im schiitischen Sinne gab es noch einen 12., nur der ist verschwunden, weil sein Vater wollte, dass er überlebt. Seine Vorgänger sind eigentlich zur Mehrzahl umgebracht worden. Und der sagt, das sagen Schiiten, lebt immer noch im Verborgenen. Und dann wird's ganz kompliziert. Jedenfalls, er kommt am Ende der Zeiten wieder und wird für Ordnung auf der Erde sorgen. Und dann kann der Tag der Auferstehung stattfinden. Es gibt kleinere schiitische Gemeinschaften, eine ganze große Zahl. Es gibt noch eine Gruppe, die hauptsächlich im Oman und in Algerien vertreten ist. Also man kann sich vorstellen, es ist nicht ganz so einfach, wie der Islam so einfach scheint. Es gibt ganz viele Jahrhunderte, waren die wichtigste Strömung unter den Muslimen, sunnitisch wie schiitisch, waren Sufis. Das sind, man übersetzt das meistens als Mystiker ins Deutsche, das sind Menschen, die halt eine direkte Verbindung zu Gott gesucht haben, unter Anleitung eines Lehrers meistens. Und das ist eigentlich bis ins 20. Jahrhundert die stärkste Strömung gewesen, unter den Sunniten auf jeden Fall. Bei den Schiiten hat es ein bisschen früher aufgehört. Und eben dieses Gefühl, wir können, indem wir zum Beispiel Gott anrufen oder den Propheten preisen, nahe Gott nahe kommen, das hat sehr viele Menschen angesprochen. Und ist dadurch, hat es einen sehr großen Einfluss auf den Islam gehabt. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich's geändert, dass so der Islam hat so eine Art Reformation durchlaufen. Das heißt, ganz ähnlich wie die Protestanten wurde gesagt, ja, wir glauben nur an das, was wir im Koran finden, was wir in den Überlieferungen vom Propheten finden. Und so irgendwie ein komischer Lehrer, der mir beibringt, wie ich Gott nahe komme, das geht nicht. Das ist nicht islamisch. Das ist so wirklich ganz parallel so eine Entwicklung, wie wir sie im Christentum bei den Protestanten gehabt haben. Das heißt, wir glauben nur an das, was wir lesen. Und das hat jetzt einen starken Einfluss gewonnen. So stark, dass die Leute denken, diese Form des Islams sei die einzig wahre. Ja, nur wenn man Musliminnen und Muslime fragt, wundern sich viele eigentlich ziemlich darüber. Es gibt Gegenden, wo das keine Rolle spielt, wo Muslime, Musliminnen sagen, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Was können wir noch sagen?
Komm, vielleicht müssen schon zum Ende kommen. Wir haben viel über Mohammed geredet. Ja. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wie ist Mohammed gestorben?
Mohammed ist wie ein Mensch gestorben. Es ist am Ende seines Lebens wie jeder Mensch gestorben. Dann wird es leider kompliziert. Manche sagen beispielsweise, er ist ins Paradies eingegangen, kommt aber immer wieder nach Mekka zurück. Da gibt es auch sehr viele Diskussionen darüber. Aber grundsätzlich, was wir historisch sagen können, er ist gestorben. Punkt. Nichts im Sinne des Christentums oder in anderem Sinne oder wie Buddha entrückt worden in irgendeine andere Sphäre. Er ist einfach gestorben, begraben worden. Es gibt ja sein Grab immer noch in Medina, auch wenn es da manchmal Probleme gibt mit der Wallfahrt dorthin, aber es ist eine andere Geschichte. Vielleicht sollten wir das noch erwähnen. Eigentlich eine der wichtigsten religiösen Ereignisse jedes Jahr ist die islamische Wallfahrt nach Mekka. Das ist ein Millionenunternehmen, eben das jetzt auch vielen, vor 300 Jahren waren es Tausende, die nach Mekka reisen können, jetzt sind es jedes Jahr Millionen. Und man kann sich vorstellen, dass das auch eine Gemeinschaft stiftet. Wenn ich mit zigtausenden an einem Ort dieselben Gebete und Handlungen verrichte und eben dieselben Gedanken habe, ich will den Propheten und damit auch Gott verehren, das ist so ein bisschen, was hier häufig übersehen wird, die Grundlage dessen, was wir heute Islam nennen. Das ist wirklich der Islam in dem Sinne tatsächlich eine Gemeinschaft ist, aber es gibt auch in Mekka Unterschiede, aber das ist eine weite Geschichte.
Mehr zu Hadsch gibt es dann in 2 Wochen. Da gibt es eine eigene Folge, wo es um Traditionen von Musliminnen und Muslime geht. Dir danke für die Geschichte, gerne. Rüdiger.
Gerne.
Wir lernen also, um zu verstehen, wie der Islam entstanden ist, müssen wir 1400 Jahre zurück auf die arabische Halbinsel blicken. Dort war man im Norden umgeben von Christen, im Osten gab es das Persische Reich und iranische Religionen, im Süden ein jüdisches Reich. In Mekka ist vieles davon zusammengekommen. Mekka ist heute eine Millionenstadt in Saudi-Arabien und war damals eine wichtige Handelsstadt. Sind viele Leute aufeinander getroffen. Da hat sich viel getan und da war auch Mohammed da, also Prophet Mohammed im Islam. Der war ein Händler und ist viel gereist. Und Mohammed hat da in Mekka gesehen, die Gesellschaft ist in der Krise. Es funktioniert nicht mehr, so wie wir das tun. Es braucht einen Ausweg. Und beeinflusst von diesen Religionen, die da in Mekka zusammengekommen sind, hat Mohammed dann den Islam begründet. Es gab davor viele verschiedene Götter auf der arabischen Halbinsel. Man dachte sich, das wäre doch klüger, einen einzigen Gott zu haben, an den man anbetet, Allah, und den machen wir dann zu unserem eigenen. Außerdem hat vor dem Islam, bevor Mohammed zu predigen begonnen hat, kaum jemand an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Wenn man also stirbt, dann ist man einfach weg und es ist egal, was ich im Hier und Jetzt mache. Mohammed hat gepredigt, dass man sich unter anderem erarbeiten muss, in den Himmel zu kommen. Es ist also nicht wurscht, sondern ich muss ein guter Mensch sein. Dass Mohammed da beginnt, die alte Ordnung in Frage zu stellen, hat ihm aber keine Freunde bereitet, vor allem weil es vielen gefallen hat, hat viele Anhänger gewonnen. Mit denen ist er dann nach Medina gezogen, weil er in Mekka verfolgt wurde. Dort in Medina, das ist auch eine Stadt, die heute in Saudi-Arabien liegt. Dort hat sich die islamische Gemeinschaft versammelt und sich dann über die Jahre durch Kriege und Eroberungen verbreitet. Sie waren militärisch überlegen, da hat auch Mohammed mitgewirkt. Sie haben sich aber auch über Händler und Gläubige verbreitet, wie Rüdiger erzählt hat. Das war die heutige Folge. Nächste Woche kommt am Dienstag wieder eine Folge, in der es nicht um den Islam geht. Die Folge 3 der Islam-Serie kommt dann am kommenden Donnerstag. Ich erkläre mir, den Islam geht also weiter. Aber damit euch das nicht zu viel auf einmal wird, gibt's jede Woche auch wieder eine normale Folge von Erklär mir die Welt. Ihr habt dann also in nächster Zeit 2 Folgen pro Woche zum Anhören. Die heutige Folge erscheint Anfang September. Die Schule geht also wieder los und das heißt auch, dass Erklär mir die Welt hoffentlich wieder in vielen Klassenzimmern eingesetzt wird. Wer das noch nicht weiß, es gibt ja zu jeder Folge Arbeitsmaterialien. Wo ihr die findet, steht in der Podcast-Beschreibung. Die Folgen lassen sich dann in 5 Kapitel aufteilen, die Lehrer den Schülerinnen zuteilen können. Wenn ihr also selbst unterrichtet, dann schaut euch das mal an. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die Lehrerinnen sind, oder du gehst selbst in die Oberstufe. Dann erzähl mal deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, dass es das gibt. Dann kriegst du sicher ein Plus fürs Schleimen. Schüler und Lehrer können auch Themen vorschlagen und dann in der Klasse gemeinsam Fragen sammeln und mir schicken. Mehr dazu steht aber auch im Link, den ich in die Podcast-Beschreibung gegeben habe. Details kann man dann auch noch telefonisch mit mir klären. Ich würde mich freuen und bedanke mich heute mal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!